Hallo und willkommen. Wir tauchen heute tief ein in ein ganz besonderes Fundstück aus Ihren Quellen.
Hallo?
Es geht um ein digitales Quiz zur deutschsprachigen Literatur. Und schon der Titel ist ja Poesie pur. Verweile doch, du bist so schön.
Ein Zitat, das jeder kennt.
Genau. Aber unsere Frage heute ist etwas weniger poetisch, dafür vielleicht kniffliger. Kann so ein Spiel uns wirklich die Seele der deutschen Literatur näher bringen? Oder ist das am Ende nur, naja, eine Sammlung von kuriosem Wissen?
Das ist genau die Kernfrage. Führt das zu einem echten Verständnis oder, wie Sie sagen, nur zu amüsanten Anekdoten für die nächste Party? Ich bin gespannt.
Um das rauszufinden, stürzen wir uns doch direkt mal rein. Nehmen wir eine Frage, die mich wirklich umgehauen hat.
Okay.
Es ging darum, was Friedrich Schiller zur Inspiration in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt hat.
Ah, die kenne ich, glaube ich.
Ich hätte ja auf alles Mögliche getippt, ein besonderes Manuskript, vielleicht Schnupftabak.
Ja.
Aber niemals darauf, es waren verfaulte Äpfel.
Verfaulte Äpfel, ja.
Angeblich hat ihn dieser Geruch zu Höchstleistungen angespornt.
Ja, das ist doch fantastisch. Und es ist ein perfektes Beispiel für die Methode von diesem Spiel. Das ist eine Information, die vergisst man nie wieder.
Stimmt.
Aber es ist eben mehr als nur eine bizarre Anekdote. Es sagt ja was aus über die Zeit des Durm und Drangs, der Romantik, diese Faszination für das Geniale, das Exzentrische.
Mhm.
Und die Idee, dass große Kunst aus so ganz ungewöhnlichen, fast schon körperlichen Impulsen entsteht. Der Gestank quasi als Quell der Kreativität.
Das ist ein guter Punkt. Also nicht nur Trivia, sondern ein Fenster in eine andere Denkweise. Und das Spiel testet ja auch, wie mutig man ist.
Genau. Es hat diese spezielle Regel, wenn man glaubt, die Antwort nur anhand eines Hinweises zu kennen, also vielleicht nur ein Bild von den Äpfeln, kann man Kult rufen und kriegt 3 Punkte.
Richtig. Aber die Anleitung warnt ausdrücklich vor Hybris, also vor Selbstüberschätzung.
Ein wunderbar ironischer, literarischer Verweis in der Spielanleitung selbst.
Die Hybris.
Ja.
Die ja schon die Helden der griechischen Tragödien zu Fall gebracht hat. Das Spiel sagt damit, sei ruhig mutig, aber überschätze dich nicht, wenn du mit den ganz Großen spielst.
Und wenn man sicherer gehen will?
Wer es sicherer mag, lässt sich die Frage ohne Optionen für 2 Punkte vorlesen. Oder geht ganz auf Nummer sicher mit Multiple Choice für 1 Punkt.
Und das Ziel?
Ziel ist es, als erster 30 Punkte zu erreichen und dann zum, Zitat, Literaturpapst gekrönt zu werden. Ein herrlich unbescheidener Titel. Diese Mischung aus Hochkultur und spielerischem Ehrgeiz, die ist schon faszinierend. Aber bleiben wir mal bei den menschlichen Abgründen.
Gerne. Es sind ja nicht nur schrullige Angewohnheiten wie bei Schiller. Das Spiel taucht auch in die letzten Momente der Dichter ein. Der Klassiker schlechthin, Goethes letzte Worte. Offiziell heißt es ja, mehr Licht. Ein Satz für die Ewigkeit, philosophisch, tiefgründig, passt perfekt zum Bild des Dichterfürsten.
Genau. Aber das Spiel konfrontiert diese offizielle Version sofort mit einer viel profaneren Behauptung.
Ah ja.
Sein Diener soll nämlich steif und fest behauptet haben, Goethe habe in Wahrheit nur nach dem Nachttopf verlangt.
Das ist die ultimative Demontage. Und es ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Nachwelt Legenden strickt.
Ja.
Nationen hören wollen. Die Bitte um den Nachttopf ist die menschliche Realität.
Mhm. Das Spiel enthüllt hier also nicht nur einen Fakt, sondern den Mechanismus der Mythenbildung selbst. Es macht diese überlebensgroßen Figuren greifbar und, ja, menschlicher.
Absolut. Es zeigt, dass hinter dem Denkmal ein Mensch stand. Das Spiel gräbt aber nicht nur am Lebensende, sondern auch mitten im Leben nach solchen Details.
Auch nach den dunkleren?
Ja, auch nach den dunkleren. Es gibt zum Beispiel eine Frage zu Drogen. Konkret geht es um Klaus Mann und seine Heroinabhängigkeit.
Stimmt.
Aber im gleichen Atemzug werden auch Novalis mit seinem Opiumkonsum und Schillers exzessiver Weinkonsum erwähnt.
Scheut das Spiel die Kontroverse nicht.
Im Gegenteil, es scheint sie gezielt zu suchen. Und das ist ein sehr moderner Zugang zur Literaturgeschichte.
Wie meinen Sie das?
Naja, die Zeiten der reinen, unantastbaren Werkanalyse sind vorbei. Heute verstehen wir, dass die Biografie, die persönlichen Kämpfe und eben auch die Abgründe eines Autors untrennbar mit seinem Werk verbunden sind.
Okay.
Indem das Spiel diese Themen aufgreift, macht es Literaturgeschichte anschlussfähiger. Gerade für ein Publikum, das nicht mehr an unfehlbare Genies glaubt. Es ist ein ehrlicherer Blick.
Ein ehrlicherer Blick, das gefällt mir. Das gilt auch für die Beziehungen der Autoren untereinander. Es gibt da eine Frage zu den Mann-Brüdern, die ich bemerkenswert fand.
Ah, Heinrich und Thomas.
Genau. Thomas Mann nannte seinen Bruder Heinrich anscheinend spöttisch einen Zivilisationsliteraten.
Mhm.
Das klingt für mich heute erstmal gar nicht so schlimm, fast schon modern.
Das ist der Punkt. Heute klingt es fast wie ein Kompliment, irgendwie weltoffen, urban.
Ja, genau.
Aber damals, im Kontext des frühen 20. Jahrhunderts, war das ein vergifteter Pfeil. Dahinter stand ein fundamentaler, wirklich erbitterter Streit über die Rolle des Intellektuellen.
Ach so.
Heinrich war der politische Aktivist, der die Literatur in den Dienst der Demokratie stellen wollte. Thomas hingegen vertrat damals noch die Haltung des dezidiert unpolitischen Künstlers.
Eine Position, die er später in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen zementierte.
Ganz genau. Er sah Kunst als eine reine geistige Sphäre über der schmutzigen Tagespolitik. Zivilisationsliterat war also nicht nur ein Spottname, es war ein Kampfbegriff.
Wow, das steckte alles drin. Das Spiel liefert also nicht nur die Anekdote, sondern den Schlüssel zu einem ganzen Ideologiekonflikt.
Exakt.
Es zeigt aber auch die positiven Verbindungen sogar über die Grenzen der Literatur hinaus. Zum Beispiel durch die Frage nach der Zusammenarbeit von Peter Handke
und dem Regisseur Wim Wenders.
Ja, genau.
Bei Filmen wie Die Angst des Tormanns beim Elfmeter oder als Chorautor bei Der Himmel über Berlin. Das ist ein wichtiger Punkt.
Warum?
Weil Literatur ja nicht im hofleeren Raum existiert. Sie steht immer in einem Dialog mit anderen Künsten. Diese Frage öffnet den Blick und zeigt, wie ein literarischer Text die Grundlage für einen ikonischen Film werden kann.
Wie sich die Ästhetiken gegenseitig befruchten.
Eben. Der Kanon wird hier also gewusst erweitert, weg vom reinen Buch.
Wo wir bei ikonischen Dingen sind, kommen wir zu den Zitaten. Da hat das Spiel einen echten Volltreffer gelandet, finde ich.
Okay.
Es präsentiert das weltberühmte Nietzsche-Zitat: Gott ist tot.
Aber es lässt es nicht dabei bewenden. Es fragt nicht nur, woher das Zitat stammt.
Nämlich aus Die fröhliche Wissenschaft von 1882.
Sondern es liefert die direkte, zeitgenössische Replik mit. Eine Art christliche Parodie, die sofort kursierte.
Ah, Sie meinen, Nietzsche ist tot, Gott?
Genau die.
Das ist brillant. Das ist nicht nur Wissensvermittlung, das ist im Grunde die Präsentation eines viralen Memes aus dem 19. Jahrhundert.
Ein virales Meme? Das ist gut.
Ja, es zeigt, dass diese Kultur des Zitierens, Konterns und Umdeutens, die wir heute aus den sozialen Medien kennen, eine lange Geschichte hat.
Ein komplexer Gedanke wird auf einen Slogan reduziert.
Und dieser Slogan wird dann gekapert und als Pointe gegen den Urheber gewendet.
Genau. Das Spiel lehrt uns hier also nicht nur Literatur, sondern auch Mediengeschichte im Miniaturformat.
Eine Lektion in viraler Kommunikation quasi. Das Spiel macht das aber auch mit den ganz großen, fast schon heiligen Momenten der Literatur.
Mhm. Nehmen wir die Gretchenfrage aus Goethes Faust. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das Spiel verpackt das ganz schlicht als Frage, worum es dabei eigentlich geht. Und genau darin liegt die Kunst. Es nimmt diesem kanonischen Moment die falsche Ehrfurcht.
Stimmt.
Die Gretchenfrage ist ja einer der Angelpunkte der deutschen Literatur. Es ist die direkte, unausweichliche Frage nach dem Glauben, nach dem Fundament, die Faust nur stammelnd und ausweichend beantworten kann.
Und das Spiel?
Indem das Spiel das auf eine klare Quizfrage herunterbricht, worum geht's, macht es dieses riesige Thema greifbar und lädt zur Auseinandersetzung ein, statt mit dem Bildungskanon zu erschlagen.
Also wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, die faulen Äpfel, die Familienfäden, die letzten Worte, die gekaperten Zitate, was sagt uns das über den Literaturkanon, den dieses Spiel präsentiert?
Ja, kehren wir zur Ausgangsfrage zurück.
Ist das nur Trivia oder steckt da mehr dahinter?
Also, wenn wir einen Schritt zurücktreten, zeichnet dieses Spiel eine erstaunlich präzise Landkarte des etablierten deutschsprachigen Literaturkanons. Die Spannbreite ist enorm.
Zeitlich und thematisch?
Genau. Es fängt ja nicht erst bei der Klassik an. Eine der Fragen zitiert aus dem Hildebrandslied aus dem 19. Jahrhundert,
ja,
dem ältesten germanischen Heldenlied, das wir überhaupt haben.
Und von da geht es im Parforce-Ritt durch die Jahrhunderte. Klassik, Romantik mit E.T.A. Hoffmann, Realismus mit Fontane.
Dann die Nachkriegsliteratur mit Böll und Grass. Und es landet bei ganz zeitgenössischen Autoren wie Sven Regener oder Bernhard Schling. Aber was für mich das Entscheidende ist, ist nicht nur die chronologische Abdeckung. Es ist die bewusste Aufhebung von Hierarchien.
Keine wertende Darstellung.
Genau. Hohe Literatur wie Goethes komplexer Faust II steht völlig gleichberechtigt neben Kinderliedern von Hoffmann von Fallersleben.
Oder Erich Kästners E-Mail und die Detektive.
Eben. Es ist, als ob das Spiel sagt, all das ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses. Alles hat seinen Platz. Es entsteht so eine Art Mosaik, in dem Rolf Hochhuths ernstes Holocaust-Drama Der Stellvertreter neben der scheinbar banalen Frage existiert, wie die Lausbuben von Wilhelm Busch hießen. Max und Moritz.
Exakt. Und das ist ein zutiefst populistischer Zugang. Und ich meine das im allerbesten Sinne des Wortes. Er ist für alle gemacht. Er baut Schwellenängste ab.
So schön, ist in dem Kontext dann auch nicht mehr nur ein Zitat.
Sondern?
Es ist die ultimative Einladung des Spiels an uns. Der Appell, sich auf diese vielen kleinen, schönen, überraschenden Momente einzulassen, in ihnen zu verweilen und einfach Freude daran zu haben.
Man könnte es fast eine Demokratisierung des Wissens nennen. Aber sehen Sie da nicht auch eine Gefahr, dass die ungeheure Komplexität eines Faust eben doch auf eine einzige Quizfrage reduziert wird?
Mhm.
Und man danach fälschlicherweise meint, man hätte das Werk verstanden?
Die Gefahr der Banalisierung besteht immer, keine Frage. Aber ich glaube, das Spiel ist klug genug, das zu vermeiden. Es gibt ja nie vor, die Werke zu erklären.
Okay, es wirft Schlaglichter. Es pflanzt einen Gedanken, eine Anekdote, eine Frage in den Kopf. Und im besten Fall führt diese kleine Initialzündung dazu, dass man sagt, Schillers Äpfel, das ist ja verrückt, ich will mehr über diesen seltsamen Kauz wissen.
Dieser Streit zwischen den Mannbrüdern.
Ja, das klingt spannend, vielleicht sollte ich doch mal die Betrachtungen eines Unpolitischen in die Hand nehmen. Das Spiel ist nicht das Ziel, es ist der bestmögliche Startpunkt.
Ein Appetizer, kein Hauptgang.
Das trifft es gut. Unsere Auseinandersetzung hat also gezeigt, es ist beides. Es ist eine Sammlung von teils kuriosem Wissen, aber so intelligent aufbereitet, dass es immer wieder Türen zu den tieferen Zusammenhängen aufstößt. Es ist ein Shortcut, um neugierig zu werden. Genau. Und um diese Neugierde noch ein wenig weiter anzustacheln, hätte ich noch einen letzten Gedanken für Sie zum Mitnehmen.
Gerne.
Wir haben ja festgestellt, dass das Spiel einen Kanon präsentiert. Also eine Auswahl dessen, was die Macher für wichtig halten. Aber ein Kanon ist per Definition immer eine Auswahl und damit auch immer unvollständig. Er schließt zwangsläufig Dinge aus.
Was die Frage aufwirft, was oder wer fehlt? Ganz genau. Überlegen Sie doch mal für sich, welcher Autor, welche Autorin, welches Werk, das Ihnen persönlich am Herzen liegt, fehlt in dieser Sammlung. Vielleicht eine Autorin der Nachkriegszeit, ein Stück experimentelle Lyrik, ein Roman aus der DDR-Literatur und, noch wichtiger, wie würde eine Quizfrage lauten, die Sie zu Ihrem Lieblingsbuch stellen würden, um jemanden neugierig zu machen? Was wäre Ihr ganz persönlicher Verweile-doch-Moment, den Sie mit anderen teilen wollen?